Bevor ich zu der Predigt komme, möchte ich alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, du bist der Grund, warum wir heute Morgen hier sind. Und es geht um dich. Und wir sind so stark angewiesen, dass du zu uns sprichst, dass wir erfahren, wer du bist, wie du handelst. So bitten wir dich, so bitte ich dich, Herr Jesus, dass du klar zu uns sprichst, dass wir dich verstehen können, Herr Jesus. Und Herr, sprich du zu uns in Wahrheit und in Liebe. Wir brauchen beides, sodass wir dein Wort aufnehmen können. Danke, Herr Jesus, für dein Wort. Danke, dass wir es in unserer Sprache übersetzt haben und dass wir es lesen dürfen. Danke, bist du in unserer Mitte, Herr. Amen. Eben das Thema von heute Morgen, Jesus kommt wieder. Und wir möchten den Bibeltext lesen aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 13. 2. Petrus 3, 8 bis 13. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde, für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Vor etwas mehr als einem Jahr konnte man in den verschiedenen Zeitungen eine ganz komische Nachricht lesen. US-Prediger sagt Weltuntergang für den 21. Mai 2011 voraus. Harold Camping, das ist ein älterer Herr aus den USA, vielleicht ist das der Grund, warum er sowas sagt, war davon überzeugt, dass Jesus Christus am 21. Mai 2011 wiederkommen würde, dass der Weltuntergang dann soweit ist. Und er war so überzeugt davon, dass er sein ganzes Vermögen darin investiert hat, diese Botschaft per Internet, Radio oder solche riesigen Plakaten bekannt zu machen. Dass wir heute Morgen hier sind, ist ein Beweis, dass dieser Mann sich geirrt hat, schon wieder. Nachher sagt er, ja, Jesus würde doch noch warten, am 21. Oktober 2011 würde er kommen. Und er ist wieder nicht gekommen. Und irgendwann musste dieser Mann sagen, ja, es tut mir leid, dass ich überhaupt solche Aussagen gemacht habe. Aber viele Menschen haben sich viel Nahrungsmittel gekauft, weil sie haben gedacht, so könnten sie sich auf den Weltuntergang vorbereiten. Ja, es klingt lächerlich, dass Leute so etwas glauben können. Wenn wir in der Bibel lesen, merken wir, dass sie einiges zu diesem Thema sagt. Aber es wird nicht gesagt, wann Jesus Christus kommen wird. Doch oft wird es uns in diesem Zusammenhang gesagt, dass wir uns darauf vorbereiten sollen. Die Wiederkunft von Jesus ist das wichtigste Ereignis der Geschichte, das noch in der Zukunft bevorsteht. Und doch ist dieses Thema unter Christen wie in Vergessenheit geraten. Man hört kaum davon, man spricht kaum davon. Ja klar, hat Jesus dieses Versprechen fast 2000 Jahre vor 2000 Jahren gemacht. Es ist schon lange her. Und vielleicht denken viele Menschen, ja, wenn Jesus bis jetzt nicht gekommen ist, warum sollte ich glauben, dass Jesus zu meiner Lebzeit kommen wird? Aber das Problem hatten, wir sind nicht die Ersten, die das Problem hatten. Auch die ersten Christen, oder? Jesus hat ihnen gesagt, ich werde wiederkommen. In Johannes 14,3 erklärt Jesus, er geht zum Vater zurück im Himmel und er sagt ihnen, und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und der Petrus schreibt diesen Brief so um die Jahre so 65, 68 nach Christus. Es sind also etwa 30 Jahre vergangen, seit Jesus dieses Versprechen gemacht hat. Und er hört, es gibt Christen, die irgendwie skeptisch, misstrauisch geworden sind, die die Hoffnung verloren haben, die aufgehört haben, auf die Wiederkunft von Jesus zu warten. Es gab sogar solche, die spotteten und sagten, ja, wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage? Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber geändert hat sich nichts. Alles ist immer noch so, wie es seit der Erschaffung der Erde war. Petrus hört davon und er will die Christen ermutigen, wachsam zu bleiben. Sie sollen neu verstehen, wie wichtig es ist, im Hinblick auf die Wirklichkeit der Wiederkunft von Jesus Christus ihr Leben zu gestalten. Und das gilt auch für uns heute, 2000 Jahre später. Aber wenn schon die Christen 30 Jahre nach der Himmelfahrt sich fragten, ja, warum ist Jesus noch nicht gekommen, wie viel mehr kann uns diese Frage beschäftigen? Und diese ist die erste Frage, für die wir in diesem Bibeltext eine Antwort suchen wollen. Warum ist Jesus bis jetzt nicht zurückgekommen? Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage, fragten sich die Menschen damals. Auf diese Frage antwortet Petrus am Anfang dieses Textes in den Versen 8 und 9. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde, für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Zuerst sagt Petrus hier, ein Tag ist bei Jesus wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Gott kann einen Tag zu einem Jahrtausend machen oder aber ein Jahrtausend in einem einzigen Tag schrumpfen lassen. Er kann sein Handeln entweder dehnen oder komprimieren. Petrus stellt einfach fest, die Zeitrechnung von Gott ist völlig anders als die unsere. Wenn vor Gott tausend Jahre nur wie ein rasch vergangener Tag ist, dann kommt er wirklich bald. Er sagt, ich komme bald, egal ob er morgen kommt oder in 100 Jahren. Was wir wissen können ist, er wird wiederkommen, seine Zusage wird sich erfüllen. Und auch wenn Jesus noch nicht gekommen ist, ist es falsch zu sagen, ja, er zögert sein Kommen hinaus, sagte Petrus. Der Grund, warum er noch nicht gekommen ist, ist, dass er noch Geduld mit uns hat. Er hat Geduld mit den Menschen. Er will, dass wir auf seine Wiederkunft vorbereitet sind, dass dieser Tag nicht ein Tag des Schreckens ist. Er gibt uns noch Zeit, er meint es gut mit uns. Wir dürfen nicht vergessen, dass der ersehnte Tag des Herrn auch das Endgericht bringen wird. Aber Jesus hat nicht Freude daran, dass Menschen verloren gehen. Es heißt ja hier, er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Jesus streckt absichtlich die Zeit seiner Barmherzigkeit, damit die Menschen jede nur erdenkliche Chance, Gelegenheit erhalten, errettet zu werden. Jesus liebt uns und er gibt uns die Freiheit, uns zu entscheiden, für ihn oder gegen ihn. Und vielleicht bist du heute Morgen da und alles klingt irgendwie fremd für dich. dass du überhaupt hier bist, ist das ein Zeichen, dass Gott Geduld mit dir hat. Er möchte auch dich von dem kommenden Gericht retten. Aber vielleicht fragst du dich, warum gibt es überhaupt ein kommendes Gericht, ein Endgericht? Es ist so, Gott hat die Welt geschaffen, auch die Menschen, und am Anfang war alles gut. Und er wollte, dass die Menschen eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Er wünscht sich, dass die Menschen ihm vertrauen, dass er das Beste für die Menschen will. Aber von Anfang an haben die Menschen Gott misstraut. Sie haben gesagt, nein, ich will mein Leben selber gestalten. Und Gott nennt diese Haltung Sünde. Und irgendwie haben sich die Menschen daran gewöhnt, gegen Gott zu rebellieren, ohne Gott zu leben und ohne Gott zu sterben. Für die meisten Menschen ist das ganz normal. Und die Bibel sagt, wenn wir ohne Gott leben und ohne Gott sterben, dann sind wir geistlich tot. Und auf uns wartet die Strafe Gottes, der ewige Tod. Aber es muss nicht so bleiben. Eigentlich sollte Gott uns ablehnen und gar hassen, weil wir uns nicht um ihn kümmern. Aber er liebt dich und mich trotzdem. Deshalb bietet er uns eine einmalige, völlig unverdiente Alternative an, die Vergebung. Weil Gott gerecht und konsequent ist, musste er die Strafe ausführen, aber er tat das, indem er seinen Sohn Jesus Christus, der schuldlos war, an unserer Stelle bestrafte. Er starb an unserer Stelle am Kreuz von Golgatha, damit wir nicht in das Gericht gehen müssen. Und Jesus kommt nach seiner Auferstehung, kommt mit diesem Geschenk und sagt uns, ich will dir diese Vergebung und dieses neue Leben schenken. Willst du das annehmen? Statt dich im Gericht zu verurteilen, will dir Gott an seiner neuen Welt teilhaben lassen. Und dieses Geschenk gilt für dich heute. Und nun stehst du vor einer Entscheidung, nehme ich dieses Geschenk an? Oder nicht? Lebe ich so weiter wie bis jetzt oder entscheide ich mich, ein Leben mit Gott zu führen? Und wenn du einsiehst, dass du Vergebung brauchst und dass du ein neues Leben brauchst, kannst du zu Jesus kommen und ihm alles bringen, was dich von Gott trennt, all dein Fehlverhalten und ihm um Vergebung bitten. Und dann darfst du ihn einladen, Herr Jesus, komm du in meinem Herzen, du darfst die Herrschaft meines Lebens übernehmen. Und dann wird er dein Leben verändern. Hast du diese Entscheidung schon mal getroffen für Jesus, für die Ewigkeit? Kann es sein, dass Gott heute auf dich wartet, dass er noch Geduld hat, damit du dich entscheiden kannst? Wenn Gott zu dir spricht heute Morgen, dann warte nicht bis morgen. Es besteht die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst zum Kreuz zu kommen. Und wir wollen dir helfen, diese Entscheidung festzumachen. Nutze diese Möglichkeit. Entscheide dich heute für Jesus. Und wir alle, die gläubig sind, können uns fragen, ja, was heißt es für uns, dass Gott barmherzig und geduldig ist? Was heißt das für uns? Wenn wir wissen, Jesus Christus wartet noch mit seinem Kommen, weil er noch mehr Menschen retten will, dann sollte das für uns ein Zeichen sein. Auch wir sollten barmherzig sein mit den Menschen, die drohen, verloren zu gehen. Was löst überhaupt diese Aussage bei uns aus? Jesus kommt wieder. Löst das Angst oder Freude aus? Bin ich bereit, Jesus zu begegnen, wenn er heute kommen würde? Wenn nicht, warum nicht? Es geht nicht darum, schuldlos zu sein. Es geht nicht darum, zu grübeln, oh, ist alles in Ordnung? Nein, es geht darum, aus der Vergebung zu leben und zu wissen, doch, ich kann bereit sein auf seine Wiederkunft. Muss ich vielleicht etwas in Ordnung bringen? Gott hat noch Geduld mit uns, weil er will, dass wir vorbereitet sind, wenn er wiederkommt. Und wenn ich von seiner Geduld und Barmherzigkeit so höre, dann erinnere ich mich, dass Jesus auch mit mir persönlich extrem viel Geduld gehabt hat. Bis ich mich für ihn entschieden habe. Und viele von uns haben jahrelang gebraucht, bis sie diese Entscheidung getroffen haben. Und Gott hat Geduld mit euch gehabt. Und wenn Gott so viel Geduld mit uns gehabt hat, wollen wir ihm immer wieder danken und sagen, Herr, es ist ein großes Vorrecht, dass ich überhaupt gerettet bin. Ich danke dir. Und weil Gott so viel Geduld mit uns gehabt hat, wollen wir auch geduldig sein mit den Menschen, die wir für Jesus gewinnen wollen. Oft brauchen die Menschen länger, oder, bis sie diese Entscheidung treffen. Aber weil Gott uns nicht aufgegeben hat, wollen wir sie auch nicht aufgeben. Wir wollen immer wieder für sie beten, sie immer wieder mal einladen, dranbleiben, weil Gott mit uns Geduld gehabt hat. Wir haben gehört, wie Petrus uns erklärt, warum Jesus noch nicht gekommen ist. Nun, lasst uns über die nächste Frage nachdenken. Was können wir aber über die Wiederkunft von Jesus wissen? Klar sagt die Bibel eine ganze Menge darüber, aber wir wollen schauen in diesem Text, was sagt dieser Text darüber, was will uns Petrus darüber sagen? Und in Vers 10 lesen wir: Trotzdem der Tag des Herrn wird kommen, und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden mit Feuer verglühen, und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Als erstes sagt uns hier Petrus, wir dürfen wissen, Jesus wird ganz bestimmt wiederkommen. Aber wir wissen nicht, wann er kommt. Er kommt unerwartet wie ein Dieb. Und Jesus selbst hat uns gewarnt und hat gesagt, doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Wenn der Tag des Herrn so unerwartet kommt wie ein Dieb, dann wird es solche geben, die nicht an Jesus glauben, die werden erschrecken, die werden überrascht sein. Aber wenn wir geistlich wachsam sind, wird uns dieser Tag nicht überraschen. Jesus sagt uns in Matthäus 24, seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr der Wüste, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht der Dieb kommt, würde wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Darum haltet auch ihr euch ständig bereit, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Weiter können wir auch wissen, dass mit dem zweiten Kommen von Jesus auch das Ende dieser Welt kommen wird. Weltuntergang ist nicht einfach ein Thema, das in den Hollywood-Filmen vermehrt aufgegriffen wird. Nein, es ist eine zukünftige Realität und wir müssen das ernst nehmen. So wie Gott dieser Welt einen Anfang gegeben hat, so wird er ihr auch ein Ende setzen. Ich bin mir sehr bewusst, das sind Worte, die sehr unangenehm sind. Das sind Worte, die man nicht gerne hört. Am liebsten würde man sie verdrängen, aus der Realität verblenden. Aber ich darf nicht schweigen, ich habe eine Verantwortung vor Gott. Am liebsten hätte ich heute Morgen euch ein Wohlstandsevangelium gebracht und gesagt, es ist alles toll, wenn man mit Jesus lebt, ist alles super, und auch wenn man nicht mit Jesus lebt, kommt alles gut. Nein, die Bibel sagt uns klar, es kommt auch ein Ende. Die Geduld und die Barmherzigkeit von Jesus haben auch ein Ende. Und diese Wahrheiten müssen auch angesprochen werden. Es kommt der Tag, an dem diese Welt vergehen wird, alles wird verbrennen, sagt die Bibel. Klar ist das unangenehm zu hören, aber es ist wichtig, dass wir das wissen. Himmel und Erde werden vergehen. Und mit der Himmel ist ja nicht der dritte Himmel, der Wohnort Gottes gemeint, sondern die Atmosphäre oder der Sternenhimmel. Alles, was Materie ist, wird eines Tages vergehen. Und dieses Bewusstsein, dass die Erde vergehen wird, sollte uns veranlassen, auf Dinge zu vertrauen, die in Ewigkeit Bestand haben, und nicht an der Erde und ihren Schätzen zu hängen. Oft leben wir manchmal so, dass wir den Eindruck erwecken, wir würden für immer hier leben. Wir investieren uns so viel in Sachen Zeit und Geld, in Sachen, die schon in den nächsten Jahren ihren Wert verlieren. Aber wenn wir immer wieder daran denken würden, dass alles vergänglich ist, würden wir unseren Umgang mit den materiellen Dingen überdenken. Aber wenn alles brennen wird, was bleibt uns dann? Wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, dann bleibt dir Jesus und alles, was ewigen Wert hat. Wenn wir in diesem Leben mit Jesus gelebt haben, dann haben wir Jesus. Und deshalb wollen wir uns unser Leben aus der Perspektive der Ewigkeit gestalten. Dann werden wir uns ins Reich Gottes investieren, denn das Reich Gottes währt ewig. Wir werden uns in Menschen investieren. Wisst ihr, alles, was ihr heute besitzt, dürft ihr nicht mitnehmen. aber etwas dürft ihr mitnehmen, die Menschen. Denn die Menschen leben ewig und wir dürfen sie mit in die Ewigkeit nehmen. Das ist doch wunderbar. Deshalb investieren wir uns doch in den Menschen, denn sie leben ewig. Wenn Jesus Christus wiederkommt, wird auch das Gericht stattfinden. Es heißt hier, über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Jesus wird als Richter kommen und die Menschen werden vor seinem Richterstuhl kommen müssen. Aber ich sage euch, er wird ein gerechter Richter sein. Niemand wird sagen können, es ist unfair, was du da machst, Jesus. Es ist unfair. Nein, er wird gerecht richten. Und wir dürfen wissen, alle, die an Jesus Christus glauben, werden nicht verurteilt. Jesus sagt, wer an mich glaubt, geht nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Auf uns wartet die kommende Herrlichkeit bei Jesus. Aber wenn wir diese Worte von Weltuntergang und Gericht hören, kann es sein, dass manche von uns sich unwohl fühlen, dass sie vielleicht sogar Angst bekommen. Es geht nicht darum. Die Bibel und der Petrus erzählt uns diese Sache nicht, um uns Angst zu machen. Es geht nicht um Angstmacherei, wie im Mittelalter, oder wo die Kirche mit der Hölle immer wieder gedroht hat. Nein, es geht nicht darum. Diese Worte sind ein Weckruf, eine Warnung für uns. Und wisst ihr, eigentlich jede Warnung ist etwas Positives. Habt ihr vielleicht der letzte Hurrikan in den USA gesehen in den Nachrichten? Die Menschen sind froh, wenn sie so einen Hurrikan-Alarm hören, damit sie sich in Sicherheit bringen können. Oder bei Erdbeben oder Tsunamis sind die Leute froh, wenn sie gewarnt werden. Sie sagen nicht, warum hat man uns gewarnt? Nein, sie sind dankbar, dass sie Zeit haben, sich zu retten, die Rettung in Anspruch zu nehmen. So sollen wir auch dankbar sein, dass Jesus uns immer wieder warnt und sagt, hey, ich komme wieder, all diese Ereignisse werden passieren, bereite dich vor. Aber wie können wir uns auf die Wiederkunft von Jesus vorbereiten? Petrus erklärt uns in diesem Text wie. In den Versen 11 und 12 lesen wir, wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes, verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Die Botschaft, die Gott uns sagen will heute Morgen ist, da du jetzt weißt, dass alles vergehen wird, lebe für Jesus, lebe für die Ewigkeit. Das Bewusstsein der Wiederkunft von Jesus ist die stärkste Motivation der Christen, wachsam zu sein, ihr Leben so zu gestalten, dass sie auf die Wiederkunft von Jesus vorbereitet sind. Und hier sagt Petrus, um auf Jesu Wiederkunft bereit zu sein, ist es wichtig, dass wir ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Und wenn wir das hören, denken wir, nicht nur heilig, sondern durch und durch heilig. Und wenn wir so das Wort heilig hören, denken wir an Gallus oder an all die Heiligen, Franziskus von Assisi. Und dann denken wir, das ist eine pure Überforderung, was will Gott mit mir? Also das schaffe ich sowieso nicht. Besser fange ich gar nicht an damit. Aber wisst ihr was? Die Bibel sagt, alle wiedergeborenen Christen sind Heilige. Paulus hat sogar die Christen in Korinth als Heilige angesprochen. Denn Heiligung ist in der Bibel das Werk des Heiligen Geistes, der in uns wohnt und uns Jesus Christus immer ähnlicher macht. Ein Heiliger ist kein sündloser Mensch, sondern jemand, der aus der Vergebung lebt, dem die Schuld vergeben und das ewige Leben geschenkt hat, bekommen hat. Wenn Gott uns heiligt, sondert er uns von der Sünde ab, befreit uns von ihrer Herrschaft. Unter dem Einfluss seines Geistes verändert sich unser Wesen immer mehr, sodass Liebe, Freude, Frieden die negativen Gefühle und Verhaltensweisen immer mehr ersetzen. Wir fragen nach dem Willen Gottes und sind bestrebt, diesen Willen umzusetzen. Jesus ist unser Vorbild. Aber all das müssen wir nicht aus eigener Kraft tun, sondern Jesus lebt in uns. Er befähigt uns, immer mehr so zu leben, wie es ihm gefällt. Wenn wir eng mit ihm verbunden leben. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Immer wieder wird uns Gott Sachen in unserem Leben zeigen, die wir in Ordnung bringen müssen. Sachen, wo wir Veränderung brauchen. Und wenn wir seine Stimme hören, gehorsam sind und uns verändern lassen, dann wachsen wir geistlich. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns prüfen. Was will mich noch gefangen nehmen? Wo zeigt mir der Heilige Geist, dass noch Veränderung nötig ist? Lasst uns da prüfen. Und wenn du merkst, ja, der Heilige Geist zeigt mir Sachen in meinem Leben, die muss ich noch in Ordnung bringen. Es besteht die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst zum Kreuz zu kommen. Wir wollen mit dir beten. Es besteht auch die Möglichkeit für ein seelsorgerliches Gespräch. Suche Hilfe, lass dich helfen, lass dich von Gott verändern. Nutze diese Möglichkeit. Ein durch und durch heiliges Leben ist auch ein Leben, das Gott ehrt. Wenn Gott auf uns schaut, kann er sagen, ich freue mich, wie du lebst. Du ehrst mich durch dein Handeln, durch dein Leben. Und das können wir immer mehr fördern, indem wir uns im Alter ganz konkret fragen, wird Gott durch mein Reden, durch mein Handeln oder durch diese eine Entscheidung geehrt oder nicht? Wird sich Gott darüber freuen oder wird er traurig? Und dann entscheiden wir uns, Gott zu ehren. Weiter ist es wichtig, dass wir auf den Tag des Herrn warten, aktiv warten, sagt uns Petrus. Wer schon mal eine Fernbeziehung gehabt hat, weiß, was warten bedeutet. Als ich und meine Frau im Studium waren, konnten wir uns nur alle 3-4 Monate sehen. Es war ziemlich hart, es gab lange Wartezeiten. Und wisst ihr, was wir da machten? Wir träumten jeden Tag vom Wiedersehen. Wir sehnten uns so sehr danach, uns bald doch wiederzusehen. Und wir ermutigten uns immer wieder gegenseitig, es ist nicht mehr lange, bald sehen wir uns wieder. Und wir freuten uns auf diesen Tag. Und eigentlich müsste auch das gleich auch in Bezug auf die Wiederkunft von Jesus gelten, oder? Eigentlich müsste hier eine große Vorfreude sein, oder? Jesus kommt wieder. Eigentlich müssten wir immer wieder darüber reden und uns ermutigen, hey, auch wenn es noch schwer ist, es geht nicht mehr lange, Jesus kommt wieder. Freuen wir uns auf die Wiederkunft von Jesus? Das bedeutet, auf ihn zu warten, uns darüber freuen, immer wieder darüber nachzudenken, uns bewusst zu sein, Jesus könnte eigentlich heute kommen. Wenn wir so leben würden, als würde Jesus heute noch kommen, dann würde unser Leben ganz anders aussehen. Dann würden wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Dann würden wir nicht mehr Zeit für andere Sachen verlieren. Und ich wünschte uns immer irgendwie, dass wir jeden Tag am Morgen mit den folgenden Gedanken aufwachen könnten. Ist ein Ideal, aber ich wünschte mir das, dass wir mit diesen Gedanken aufwachen könnten, Jesus könnte eigentlich heute kommen. Deshalb will ich heute ganz für Jesus leben, ganz für die Ewigkeit. Es wäre wunderbar, wenn wir so leben könnten. Und wenn wir auf das zweite Kommen von Jesus warten, können wir auch nicht passiv bleiben. Im Warten auf ihn wird uns bewusst, wir haben nicht mehr viel Zeit. Deshalb wollen wir Jesus dienen, wollen wir Menschen für Jesus gewinnen. Wir werden motiviert sein, alles für Jesus zu geben. Petrus ermahnt uns hier, verhaltet euch so, dass der Tag des Herrn anbrechen kann. Wir wissen, Gott bestimmt die Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Aber Petrus scheint hier uns zu sagen, durch unser Verhalten können wir irgendwie beitragen, dass Jesus bald wiederkommt. Irgendwie, dass wir die Vorbedingungen erfüllen, dass Jesus wiederkommen kann. Und es gibt zwei Bibelverse in der Bibel, wo zwei Vorbedingungen genannt werden. Matthäus 24,14 heißt, die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Und das zweite, Römer 11,25, ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Wir sehen also, bevor Jesus wiederkommt, gibt es zwei klare Vorbedingungen. dass alle Nationen, Völker und Stämmen seine gute Botschaft hören und dass eine von ihm bestimmte Zahl von Menschen, die nicht zum Volk Israel gehören, gerettet wird. Wie groß die Zahl ist und warum Jesus das so gewünscht hat, wissen wir nicht. Aber was wir wissen, ist, Gott möchte uns gebrauchen, seine Ziele mit uns zu erfüllen. Und wenn wir sagen, dass wir auf die Wiederkunft von Jesus warten, dann werden wir das zum Ausdruck bringen, indem wir uns ganz stark in die Weltmission investieren. Wir haben gesehen, es gibt noch viele Menschen, die haben noch nie von Jesus gehört. Und wir können uns fragen, ja, braucht mich vielleicht Jesus als Missionar, Missionarin? Soll ich vielleicht als in die Mission gehen? Wir fragen uns schnell, ja, warum soll ich? Aber eigentlich wäre die Frage, warum soll ich nicht? Jesus hat gesagt, geht hin. Und wenn wir hier bleiben, wollen wir die Menschen unterstützen, die gesagt haben, ja, wir wollen zu den Menschen gehen, die das Evangelium noch nie gehört haben. Wir wollen für sie beten, wir wollen sie ermutigen. Auch gerade unsere Missionaren aus unserer Gemeinde, sie brauchen viel Ermutigung. Und ich kann euch sagen, diese Vorbedingung ist heutzutage erfüllbar. Es geht nicht mehr lange. Immer mehr Völker und Stämme erhalten sogar eine eigene Bibelübersetzung. Dieser Auftrag ist erfüllbar. Wir wissen nicht, wie lange das noch geht, aber alle können uns an diesem Auftrag beteiligen. Und Jesus will auch seinen zweiten Wunsch durch seine Nachfolger verwirklichen, dass eine spezifische Zahl von wiedergeborenen Gläubigen erreicht ist. Wenn wir die Wiederkunft von Jesus erwarten, dann werden wir alles geben, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Wir werden die evangelistischen Stile gebrauchen, um Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Sei es durch Beziehungen, durch Einladen in den Gottesdiensten zu evangelistischen Anlässen oder indem wir ihnen persönlich das Evangelium erklären. Die Wiederkunft von Jesus motiviert uns, ein brennendes Herz für die verlorenen Menschen zu haben. Und wenn wir dieses Herz nicht haben oder nicht mehr haben, dürfen wir immer wieder Jesus darum bitten, Herr, schenk mir deine Augen, dass ich diese Welt mit deinen Augen sehen kann, damit ich dieses brennende Herz für diese Menschen haben kann. Statt uns zu fragen, ja, warum hat Gott das so gewollt oder ist sein Handeln wirklich gerecht, wollen wir uns auf unseren Auftrag konzentrieren. Und das, was wir verstanden haben, das wollen wir tun. Klar gibt es viele Sachen, die im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus nicht verständlich sind. Aber das, was ich verstanden habe, das will ich umsetzen. Die letzte Frage, die wir noch anschauen, ist, was wartet denn auf die Nachfolger von Jesus, wenn er wiederkommt? Gibt es ein Happy End für uns? Die meisten Filme haben ja ein Happy End, oder? Aber interessanterweise, die mit dem Weltuntergang haben kein Happy End. Aber für uns, die unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben, es gibt ein Happy End. In den Versen 12 und 13 lesen wir, sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen, doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Ja, es gibt Hoffnung für uns. Der Weltuntergang ist nicht das Letzte. Gottes Plan für die Menschen ist nicht die Zerstörung, sondern die Neuschöpfung. Bei Gott gibt es immer wieder ein Aber. Das ist eines von den schönsten Wörtern in der Bibel. Aber. Aber. Auf uns wartet seine Herrlichkeit. Nachdem das Alte vergangen ist, wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, eine neue Welt. Gott wird eine neue Schöpfung ins Leben rufen, die eine ganz neue Qualität aufweist. Auf dieser Schöpfung hat keine Sünde mehr Platz. Jeglicher Fluch als Folge der Sünde wird aufgehoben werden. Dann wird Gott selbst mit seinen ganzen Herrlichkeit bei den Menschen wohnen. Es heißt in Offenbarung 21, 3 bis 4, Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Stellt euch das mal vor, so wird Gottes neue Welt sein. ohne Sünde. Wir werden nie wieder versucht zu sündigen. Das wird genial sein, nicht mehr sündigen zu müssen. Ohne Schmerzen, ohne Leiden, ohne Tod. Eine Welt, in der die Gerechtigkeit regiert. Und wenn ich diese Welt anschaue, die so ungerecht und gottlos ist, dann sehne ich mich so richtig nach dieser neuen Welt, in der keine hungrigen Kinder mehr sein werden, keine Kriege, keine Konflikte mehr, keine Hungersnöte mehr. Eine Welt, in der Gerechtigkeit nicht gefordert werden muss, sondern in ganzer Fülle regiert. Ich sehne mich wirklich nach dieser neuen Welt. Und Gott hat seinen Kindern einen neuen Himmel und eine neue Erde, eine neue Realität versprochen. Und sein Wort wird sich ganz sicher erfüllen. Deshalb können wir uns als Nachfolger von Jesus auf das Neue, das Jesus schaffen wird, freuen. Denn wir werden immer für immer bei ihm sein. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, zusammen mit allen, die sein Kommen erwartet haben. Nicht der Tod hat das letzte Wort, nicht die Vernichtung hat das letzte Wort, sondern Gottes neue Welt, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Deshalb lasst uns auf die Wiederkunft von Jesus freuen, uns darauf vorbereiten und uns sie sehnlich erwarten. Gott macht alles neu. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, vieles können wir von deinem Plan nicht ergründen. Du bist so groß, dass wir dich nicht ganz verstehen können. Aber Herr, danke, dass du zu uns gesprochen hast heute Morgen. Danke, dass es heute noch Gnadenzeit ist, dass du Geduld mit uns hast, dass du willst, dass wir vorbereitet sind, wenn du wiederkommst. Danke für deine große Liebe. Deshalb erinnerst du dich immer wieder, dass du wiederkommst. Und Herr Jesus, hilf uns. Oft fühlen wir uns so schwach, oft befinden wir uns in der Gefahr einzuschlafen, während wir auf dich warten. Herr, stärk du uns. Hilf, dass wir immer wieder das Alte ablegen. Und Herr, geh du durch die Reihen jetzt und zeig du uns, was du von uns willst heute Morgen. Schenk du Veränderung, schenk du Erneuerung, sodass wir uns auf dein Kommen richtig freuen können. Herr, ich freue mich, dass du wiederkommst. Und Herr, ich freue mich, dass du etwas Neues schaffen wirst, dass wir ewig bei dir sein werden. Du bist ein großer Gott. Ich lobe dich dafür. Amen.